Ich möchte euch jetzt mal einladen zu einem kleinen Rückblick. Nicht, weil das Jahr zu Ende geht, sondern einfach mal einen kleinen, ganz individuellen Rückblick. Wart ihr in diesem Jahr mal in den Bergen? Habt ihr einen Gipfel erklommen? Ein wunderschönes Bergpanorama betrachtet? Oder die Weite des Landes genossen? Habt ihr vielleicht ein winziges Samenkorn gepflanzt? Und es ist eine wunderschöne Blume draus geworden. Ich habe so kleine Samen gepflanzt, sind jetzt 40 cm hoch und da entstehen jetzt rote Peperoni dran. Oder habt ihr mal ein Baby im Arm gehalten? Ein Wunder der Natur. Oder standet ihr vor einem mehr als 100-jährigen riesengroßen Baum? Standet ihr vielleicht in einer sternklaren Nacht in eurem Garten und habt euren Blick in den Himmel gerichtet und überlegt oder nachgedacht über diese Unendlichkeit des Universums? All diese Dinge, die könnt ihr bestimmt auch noch selber um andere Erlebnisse ergänzen. Die haben eins gemeinsam. Sie erfüllen uns mit großer Ehrfurcht. Und Ehrfurcht, das ist so ein hochsprachliches Wort und es beschreibt eigentlich eine mit Verehrung einhergehende Furcht. Und sie beschreibt unsere Wahrnehmung von Weite, Größe und auch Dingen, die wir einfach nicht begreifen können, unvorstellbar. Und gleichzeitig in diesem Moment wird man eigentlich sich selbst bewusst darüber, wie klein und winzig man ist. Und im Grunde genommen spüren wir hinter all dem den Schöpfer und ahnen, wie gewaltig und groß er ist. Und wenn Gott der Grund für unsere Ehrfurcht ist, dann sprechen wir auch von Gottes Furcht. Und das soll heute mein Thema sein. Ich habe in letzter Zeit viel darüber nachgedacht, wie ist es dieser Tage um unsere Gottesfurcht bestellt. Man sieht überall in der Welt Chaos ausbrechen, Menschen auf der Flucht. Und ja, manchmal schaut es so aus, als wenn vieles im Chaos versinkt. Und der Mensch, der trachtet nur danach, sich die Natur zunutze zu machen, sie irgendwie auszubeuten. Und bei allem können wir uns dann schon fragen, wo ist denn Gott eigentlich? Ja, Gott ist bei den Menschen. Nur viele von ihnen wollen da nichts mehr von wissen, weil er einfach nicht so recht in ihr Leben passt. Ich sprach vor einigen Wochen mit einer Person und wir unterhielten uns über Gott und ja, dann habe ich so Bemerkungen gemacht, dass Gott gewisse Verhaltensweisen, sündige Verhaltensweisen eben wirklich nicht wirklich gefallen. Und dann sagte mir diese Person: Ach, mein Gott, der ist nicht so streng. Der drückt doch mal ein Auge zu. Ja, das ist eine sehr interessante Einstellung von Gott. Ein Gott, der sich uns anpasst. Ob das für die Ewigkeit ausreicht? Ich habe da so meine Zweifel. Sollten nicht wir Gott gefallen? Doch wie geht das? Ja, da hilft uns ein Blick in die Bibel. Und zwar schauen wir mal in das Buch der Prediger, Kapitel 12, Vers 13. Lasst uns die Summe aller Lehre hören. Fürchte Gott und halte seine Gebote. Denn das macht den ganzen Menschen aus. Denn Gott wird jedes Werk vor ein Gericht bringen, samt allem Verborgenen, sei es gut oder böse. Der Autor dieses Buches ist kein geringerer als König Salomo. Und von König Salomo, also er schreibt in diesem Buch quasi eigentlich über sein eigenes Leben, über seine Erfahrungen. Und von König Salomo wissen wir ja, er hatte eigentlich alles, was er brauchte. Oder er hatte wirklich alles. Und er hatte ein gutes Leben, Reichtum, Ansehen und Frauen ohne Ende, Geld, Besitz. Er hatte absolut keinen Mangel. Das ist die erste Feststellung, die wir aus diesem Buch treffen können. Es gibt doch eine zweite Feststellung, und die ist vielleicht jetzt ein bisschen überraschend. All das hat ihn nicht glücklich gemacht. All der Ruhm nicht, die Anerkennung, auch die vielen Frauen nicht. Und die dritte Erkenntnis, die wir gerade in diesem Vers gehört haben, das ist sozusagen sein Fazit. Und er sagt uns: Fürchte Gott, Das hat er erkannt. Und interessanterweise ist das der letzte Vers in diesem Buch der Prediger. Und das ist sein Lebensfazit. Fürchte Gott. Alles andere führt uns zu nichts. Und wir können sagen, dass er erkannt hat, dass die Furcht Gottes enorme Auswirkungen auf unser Leben hat. Aber noch viel mehr auf die Ewigkeit. Ich möchte jetzt drei Punkte beleuchten. Zum einen, wen sollen wir fürchten? Also das Objekt unserer Gottesfurcht. Wie sollen wir fürchten? Sozusagen eine Definition der Gottesfurcht. Und auch zum Schluss, was hilft uns, Gottesfurcht zu erlangen? Ja, wen fürchten? Wen sollen wir fürchten? Ja, heute ist oft von vielen Göttern die Rede oder einem Gott, den man sich irgendwie so zurechtschnitzt. Aber es geht hier nicht um irgendeinen Gott, der Gegenstand unserer Furcht ist, sondern es geht um den Gott der Bibel. Der Gott, der sich in der Heiligen Schrift offenbart hat. Und wenn wir den Gott der Bibel nicht kennen, dann können wir ihn auch nicht fürchten. Und das ist eben leider heute weit verbreitet. Ich würde so formulieren, je größer deine Erkenntnis von Gott ist, umso größer wird auch deine Furcht vor ihm sein. Wir können auch sagen, je weniger biblisch dein Bild von Gott ist, desto weniger wirst du ihn fürchten. Und warum sollten wir ihn denn fürchten? Auch da hilft uns die Bibel weiter. Jeremia erfährt in Kapitel 5, Vers 22 von Gott, mich wollt ihr nicht fürchten, spricht der Herr. Vor mir nicht erzittern, der ich dem Meer den Sand zur Grenze gesetzt habe, zur ewigen Schranke, die es nicht überschreiten darf. Wenn sich seine Wogen auch dagegen auflehnen, so sind sie doch machtlos. Wenn sie auch toben können, können sie nicht überschreiten. Er ist der Schöpfer und dieser Vers weist auf seine Größe und seine Macht hin. Er hat die Erde in 6 Tagen erschaffen mit seinem Wort. Ein Grund, ihn zu fürchten, ist also seine Größe und seine Macht. Ein anderer Grund ist seine Gerechtigkeit. In der Offenbarung kündigen 3 Engel das Gericht Gottes an. Von einem Engel heißt es, er hatte das ewige Evangelium zu verkünden, und zwar jedem auf Erden. In Offenbarung 14, Vers 7 heißt es, Der sprach mit lauter Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Gott wird jeden richten. Er ist ein gerechter Richter. Er ist allmächtig und gegenwärtig. Er beurteilt auch das, was im Dunkeln geschieht. Wir können ihn also auch fürchten wegen seiner Gerechtigkeit. Ein weiterer ganz gewichtiger Punkt steht auch in der Offenbarung, Vers 15. Wer sollte dich nicht fürchten, o Herr, und deinen Namen nicht preisen? Du allein bist heilig. Es geht hier um die Heiligkeit. Wegen seiner Heiligkeit sollen wir ihn fürchten. Irgendwie hat das eigentlich was Selbstverständliches. Doch wenn wir von Gottes Heiligkeit sprechen, dann reden wir von einer Heiligkeit in ihrem ursprünglichsten Sinne. Und das, was er geheiligt hat, ist halt heilig auf abgeleitete Weise, weil Gott sich seiner bedient. Und der vierte und letzte Punkt, den ich jetzt hier aufführen möchte, warum wir ihn fürchten sollen, ist Gottes Güte und Gnade. Psalm 30, Vers 4 sagt uns, aber bei dir ist die Vergebung, damit man dich fürchte. Uns kann vergeben werden, das können wir uns nicht verdienen. Es ist möglich, weil Jesus Christus am Kreuz gestorben ist und weil er die Schuld bezahlt hat. Vergebung erhalten wir einzig und allein aufgrund von Gottes Gnade und Güte. Thomas Manton, das ist ein englischer Puritaner, fasste diese Erkenntnis, die ich jetzt gerade hier so ausgeführt habe, folgendermaßen zusammen. Das Herz ängstigt sich vor einem verdammenden Gott, aber einem gnädigen Gott naht es sich. Nichts fördert die Angst mehr, ihn zu beleidigen, als ein zarter Sinn für die Güte Gottes in Christus. Ist ein etwas schwieriger Satz, heißt aber so viel, wenn wir eben diesen Sinn für die Güte Gottes in Christus haben, dann sollten wir immer darauf bedacht sein oder auch fürchten, dass wir ihn nicht beleidigen, also nicht sündigen. Das sollte uns immer in Erinnerung sein. Kommen wir nun zu der Frage, wie wir ihn fürchten sollen. Salomo beschrieb das Fürchten Gottes, beschrieb er als ein Erschaudern vor Gott. Doch es gibt sehr unterschiedliche Reaktionen der Menschen auf Gott. Wenn wir zum Beispiel auf Adam blicken, der wandelte da in großem Frieden und ja, frei mit Gott an der Seite durchs Paradies. Doch nach dem Sündenfall hat sich diese ganze Atmosphäre im Paradies schlagartig verändert. Gott kommt und merkt sofort, dass irgendwas nicht stimmt. Gott ruft Adam und er findet ihn nicht. Aber dann antwortet Adam ihm, 1. Mose 3, Vers 10, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, antwortete ihm Adam. Aber mit Adams Frieden war es dahin. Er freute sich nicht mehr. Er hatte auch keinen Frieden mehr, weil er sich schuldig fühlte. Er hatte echte Angst vor einem zornigen Gott. Aber ist das die Furcht, mit der wir Christen Gott fürchten sollen? Schauen wir auf ein anderes Beispiel. Mose, 2. Mose 3, Vers 1 bis 6. Da lesen wir davon, wie Mose durch die Wüste ging. Er hütete eine Herde und auf einmal bemerkte er diesen brennenden Dornenbusch. Und was noch erstaunlicher war, der Busch brannte, aber er verbrannte nicht. Also wurde er neugierig, ging hin und auf einmal kam Gottes Stimme und sagte, halt, tritt nicht näher heran, zieh deine Schuhe aus von deinen Füßen, denn der Ort, wo du stehst, ist heiliges Land. Und Mose verbarg sein Angesicht, er fürchtete sich Gott anzuschauen. Er flüchtete nicht wie Adam. Und wir sehen hier das Bewusstsein der Heiligkeit Gottes, aber gleichzeitig auch der Gnade. Während Adam echte Furcht verspürte vor einem Gott, den er provoziert hatte, den er geärgert hatte, ist Moses einfach vor Ehrfurcht, hat er sich sein Angesicht abgewendet und er erstarrte vor Gott in Ehrfurcht. Und heute können wir sagen, in der Wiedergeburt empfangen wir den Heiligen Geist, die Vergebung unserer Sünden und damit ändert sich unsere Beziehung von Gott grundlegend. Sie wandelt sich von Gott als unserem Richter zu Gott als unserem Vater, weil er uns durch seinen Sohn sieht und angenommen hat. Doch das bringt auch Verpflichtungen mit sich, denn nun können wir nicht mehr so leben, wie wir wollen. Wir sollten von da an in der Furcht Gottes wandeln. Und kommen wir nun zum letzten Punkt. Wie kommen wir denn nun dazu, Gott zu fürchten? Wie erlangen wir Gottes Furcht? Können wir nachher einfach durch diese Tür da gehen und können sagen, so, ab heute fürchte ich Gott? Weiß nicht, ob das funktionieren kann. Vielleicht bei dem einen oder anderen, oft vielleicht nicht. Und dazu kann uns Jeremia auch was mehr sagen, Kapitel 32, die Verse 38 bis 40. Und sie sollen mein Volk sein und ich will ihr Gott sein. Ich will ihnen ein Herz und einen Wandel geben, dass sie mich allezeit fürchten. Ihnen selbst zum Besten und ihren Kindern nach ihnen. Und ich will ihnen einen ewigen Bund mit ihnen schließen, dass ich nicht von ihnen ablasse, ihnen wohlzutun. Und ich werde die Furcht vor mir in ihr Herz geben, damit sie nicht mehr von mir abweichen. Also wer legt die Furcht vor Gott in unsere Herzen? Der Herr sagt, ich. Er macht das. Und wie bekommen wir sie? Wir bekommen sie mit der Wiedergeburt. Und Gott verheißt uns, uns zu seinem Volk zu machen und sich zu unserem Gott. Wie der Glaube ist die Furcht ein Geschenk der Gnade Gottes. Nicht durch unsere eigene Anstrengung erhalten wir sie. Wir erhalten sie und dann stehen wir in der Pflicht, in der Furcht des Herrn zu wandeln. Und abschließend möchte ich einfach nochmal dem Psalm 111 euch mit auf den Weg geben, Vers 10. Da heißt es einfach, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit. Amen.